Und schwupps, haben wir schon wieder Advent, wie im Sauseschritt geht das Jahr zu Ende. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Predigtreihe für alle, die online zuschauen. Wir beschäftigen uns mit Haltungen im Advent und heute beginnen wir den ersten Adventssonntag mit dem Stichwort Warten. Das ist im Advent ja so ein Ding. Kinder warten, Türchen werden geöffnet und anscheinend laufen so Uhren gegeneinander. Da draußen in der Adventszeit, so im grellen Licht der Hektik, wo jetzt Menschen und Familien anfangen, so richtig in Aktion zu treten, und demgegenüber grundlegende biblische Texte, die von etwas ganz anderem reden. Seid geduldig, so schreibt Jakobus, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Geduld, das ist das Stichwort, damit verbunden warten und damit der Übergang zu unserer Adventszeit. Warten. Wir warten ja ständig in unserem Leben an der Ampel oder auf den Paketboten oder auf eine Diagnose oder auf Nachrichten, die wir bekommen wollen. Und dieses Warten, was uns so im Alltag begegnet, ich nenne das mal, ist eher technisches Warten. Und Gott sei Dank gibt es Handys, wo man dieses technische Warten überbrücken kann, ne, wenn man so in sein Handy schaut. Daneben, und davon möchte ich aber heute reden, geht es um das biblische Warten, das im Gegensatz zu unserem bekannten technischen Warten wie ein geistlicher Raum ist, wie eine innere Disziplin. Es ist mehr eine Haltung, die das biblische Warten beschreibt. Und der neutestamentliche Schreiber Jakobus spricht in seiner Zeit des Wartens. Oh ja, wir haben völlig vergessen. Danke, Bene. Ist schon wieder ausgegangen. Ja.
Ich helfe dir.
Von allen Seiten. Machen wir die an. So könnte es gehen, ne? So. Jakobus spricht also vom Warten in einer Zeit, wo es nicht um irgendein beschauliches Adventsgefühl ging, der Christen der ersten Generation, sondern über reine Überlebenskunst. Und wenn Jakobus vom Warten spricht oder im geduldigen Warten, dann geht es nicht um schöne Lichter, sondern um Gerechtigkeit. Und Römisches Reich, erste Generation Christen, wir sind 70 nach Christus, der Tempel in Jerusalem wurde zerstört, Christenverfolgungen setzten ein. Also das ist das Szenario, in der Jakobus sozusagen seinen neutestamentlichen Brief schreibt. Und wir vergessen immer, dass wenn wir solche Texte lesen, wir sie gleich so in unsere Adventszeit übersetzen, dass es da nicht um ein paar Kerzen ging oder dieses Gefühl, jetzt kommt die Familie mal am Jahresende wieder zusammen, sondern es ging um Vollendung. Und Jakobus mahnt und sagt, haltet durch, liebe Leute, haltet durch, gebt nicht auf, wartet in Geduld. Und dieses Stichwort, was hier steht, ich muss es einfach sagen, es ist wichtig, Makrothymia, das ist der griechische Begriff für Geduld, Makro. Wir kennen das von der Fotografie, wenn ich ein Makro aufsetze, habe ich einen Weitwinkel, also Makro weit. Und Thymia, wenn man es versucht zu übersetzen, Leidenschaft. Macht eure Leidenschaft weit. Wenn man so will, geht es hier um einen langen Atem. Also wir reden über einen Marathonlauf, wenn man so will. Makrothymia spricht nicht von einer Kurzstrecke, sondern dieses Stichwort Geduld, was hier im Jakobusbrief Kapitel 5 auftaucht, spricht eben von einer unglaublich langen Strecke, von der man noch nicht weiß, wenn man sie beginnt zu laufen, wann sie überhaupt endet. Also das steckt in diesem Begriff Geduld drin. Also ein Herz, das nicht schnell entflammt, das nicht schnell entbrennt, eine Grundhaltung, die jetzt nicht von kurzer Dauer ist, sondern die länger geht. Ich lese mal den Text, das sind zwei Verse aus Jakobus 5. So übt euch nun in Makrothymia, also in Geduld, also so übt euch nun in einem langen Atem, ihr Schwestern und Brüder, bis Jesus der Herr vor der gesamten Menschheit sichtbar erscheint. Und jetzt kommt ein Bild, passend für den Oberberger, für den Landwirt. Denkt an einen Bauern, er wartet voller Ausdauer auf die so wertvolle Frucht der Erde. Ja, er wartet, bis die Erde den Frühregen und den Spätregen aufnehmen kann. Bis dahin wartet der Bauer und dann fängt er an zu säen. So übt auch ihr euch in dieser Makrothymia, in dieser Geduld, in diesem langen Atem und macht eure Herzen stark. Hier steht ein Plural. Macht eure, also gemeinschaftlich, macht eure Herzen stark, denn der Tag, an dem Jesus der Herr vor aller Welt sichtbar erscheinen wird, ist nahe herbeigekommen. Jakobus 5. Das Problem an diesem Text ist, wir warten jetzt seit knapp 2000 Jahren auf dieses Wiederkommen des Herrn. Das ist für viele ein großes Problem. Es war damals schon ein Problem, als die erste Generation der Christen starb und nicht erlebt hat, dass Jesus wiederkommt, war in der zweiten Generation der frühen Christenheit die große Frage, ja, was denn jetzt? Kommt er noch oder kommt er nicht? Und Paulus schreibt, ähnlich wie Jakobus, immer wieder diese Texte im Neuen Testament, wartet, wartet, habt Geduld, habt einen langen Atem. Und wir sind jetzt in dieser Warteschleife, wenn man so will, in dieser göttlichen Warteschleife, seit mehr als 2000 Jahren drin oder 2000 Jahren drin. Und ich weiß es nicht, wie lange es noch dauert. Könnte noch ein bisschen dauern. Also wir befinden uns auf einem Weg, von dem wir noch nicht wissen, wann ist dieser Lauf eigentlich zu Ende. Und jetzt kommt Jakobus mit diesem Bild, er für die ländliche Bevölkerung. Er weist auf einen Bauer, auf den Frühregen und auf den Spätregen. Er pflügt, er sät und dann hofft er, der Bauer, dass in dieser Zeit, wo er etwas getan hat, dass da etwas entsteht. In diesem Moment hat dieser Bauer keinen Einfluss mehr auf die Saat. Er muss es einfach der Natur, Gott, überlassen, dass aus dem, was er sät, etwas kommt. Und diese Phase, die beschreibt Jakobus hier. Also es gibt Zeiten, wo man investieren kann, wo man Dinge tun kann. Und dann gibt es aber Phasen, da ist Makrothymia gefragt, Geduld, Warten. Das ist eine innere Haltung. Und diese Zeit ist nicht leer, so meint Jakobus, sondern das ist eine heilige Zeit. Also Warten heißt nicht nichts tun, sondern Warten heißt, das zu tun, was jetzt dran ist, und das, was erst, also auf das zu warten, was Gott tun kann. Axel, du hast eben hier von dem leeren Korb oder von der leeren Schale gesprochen. Im Grunde genommen sind Gottesdienste so eine Art Wartezeit, wo wir Lieder singen können, wo wir Gemeinschaft haben, aber wo wir eigentlich darauf warten, dass Gott in uns etwas zur Erfüllung oder zum Entstehen bringt. Und der Bauer in diesem Bild weiß, ich kann das Feld bereiten, aber ich habe keinen Einfluss auf den Regen. Ich weiß nicht, ob die Saat aufgeht. Ich weiß nicht, was am Ende wirklich rauskommt. Und das ist das Bild, was Jakobus beschreibt. Und jetzt habe ich eben darauf hingewiesen, dass hier in dem Text ein Plural steht, nämlich dieser Satz am Ende. So übt auch ihr euch in dieser Geduld und macht eure Herzen stark. Da steht nicht, macht dein Herz stark, sondern eure Herzen stark. Das bedeutet, Warten ist im Grunde genommen ist keine Einzeldisziplin nach Jakobus, sondern dieses Warten hat etwas mit Gemeinschaft zu tun, mit einem Netz, mit einem Netzwerk. Ein Netz besteht aus vielen Knoten, die sich tragen und halten. Und wenn wir miteinander als Gemeinschaft Warten einüben, dann vielleicht so, dass das Gebet des einen etwas bewirkt für den anderen. Und in diesem Netzwerk, in dem wir sind als Gemeinschaft, als Gemeinde, in diesem System, in dem wir sind, wenn einer etwas tut, hat es Auswirkungen auf andere. Und dieses Bild gebraucht Jakobus hier, wenn er von Plural spricht. Also macht eure Herzen stark. Das Netz reißt nicht, wenn man daran zieht. Es trägt gerade dann, wenn jemand nicht mehr kann und müde ist, vielleicht auch nicht mehr warten kann. Die anderen können ihn mittragen. Und in dieser Gemeinschaft ist Warten nach dem Jakobusbrief zu verstehen. Und der dritte Gedanke kommt jetzt aus einer völlig anderen Ecke. Und als ich den zum ersten Mal gehört habe für mich, das war so ein Flash, den ich so hatte, weil ich dachte, wow, Da hat jemand etwas schon lange, seit 1986 formuliert, was ich so ahnte, aber interessant. Ein amerikanischer Philosoph und Professor der Geschichte und Religionswissenschaft, James Kaas, schrieb 1986 das Buch Endliche und unendliche Spiele. Finite and Infinite Games, so hat er es genannt, also endliche und unendliche Spiele. Und mit Spielen, mit Games, meint er im Grunde genommen alle Prozesse, die in dieser Welt laufen. Zum Beispiel ein Unternehmen, zum Beispiel eine Kirche, zum Beispiel ein Wettkampf, zum Beispiel ein Krieg. Und er unterscheidet zwischen endlichen Spielen und unendlichen Spielen. Und er hat es als Nicht-Theologe, vermutlich hat er jetzt dieses Buch nicht geschrieben, um Jakobus zu verstehen, sondern er wollte mit diesem Buch deutlich machen, es gibt zwei unterschiedliche Arten, das Leben zu verstehen. Und dieser Gedanke, ich führe ganz kurz ein, er meint, endliche Spiele werden gespielt, um zu gewinnen. Also wenn man endliche Spiele spielt, haben sie einen begrenzten zeitlichen Faktor, sie haben ein ganz klares Ziel und das Ziel heißt gewinnen oder man verliert. Zum Beispiel die Gründung eines Unternehmens. Man macht ja nicht ein Unternehmen, weil man die anderen fördern möchte, sondern man gründet ein Unternehmen, weil man den Markt erobern will. Das ist die Strategie, also ein endliches Spiel. Kriege, so nach seinem Denken, sind endliche Spiele. Macht Kriege nicht, um den anderen zu fördern, sondern um den anderen zu bezwingen in einem bestimmten Zeitraum. Politische Kampagnen können endliche Spiele sein oder auch religiöse Machtstrukturen, zum Beispiel wenn es um quantitatives Wachstum geht. Wir hatten bei uns im Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden 85, 90, so um den Dreh, die Kampagne, wir müssen 1000 neue Gemeinden gründen. Da hatten wir so eine Gemeindeentwicklungsphase, danach kam Willow Creek in unserem Bund. Und das war im Nachhinein so ein endliches Spiel. Da ging es um reines quantitatives Wachstum. Oder wenn andere Kirchen sagen, oder Wolfram Kopfermann, der schon gestorben ist, wir müssen, weiß ich nicht, 1000 Gemeinden gründen. Da geht es um quantitatives Wachstum. Es geht um ein Gebiet, das erobert wird. Es geht darum, dass dieses Gebiet eingenommen wird. Also das gibt es auch in Kirche. Oder ein Karrierespiel im Leben eines einzelnen Menschen oder ein Prestigespiel, all das, meint Kaas, sind endliche Spiele. Daneben gibt es aber unendliche Spiele. Also, diese Spiele werden nicht gespielt, um zu gewinnen, sondern diese Spiele werden gespielt, um das Spiel am Laufen zu halten. Also es geht darum, das Licht weiterzugeben. Es geht nicht um quantitatives Wachstum, es geht nicht darum, dass am Ende bestimmte Leute ausgeschlossen oder integriert werden, sondern es geht darum, dass die Idee, der Sinn des Spiels oder der Aktion fortbehalten bleibt über eine lange, lange Zeit. Und wenn man diesen Gedanken von Kaas überträgt auf Makrothymia, von dem, was Jakobus schreibt, dann müsste man sagen, Jakobus sagt uns, liebe Leute, wir sind nicht hier, um ein endliches Spiel zu spielen. Also, dass wir alles dafür tun, dass in möglichst kurzer Zeit sozusagen das Gebiet erobert wird und wir etwas beenden, weil wir gewonnen haben, sondern wir ein unendliches Spiel spielen, indem wir den Gedanken des Wartens, dass Gott ständig auf der Suche nach uns ist, hochhalten. Darum geht es bei diesem christlichen Aspekt Makrothymia. Also diese innere Haltung einnehmen, wegzukommen von der gehört zu uns, der gehört nicht mehr zu uns. Also dieses Abgrenzen oder Eingrenzen oder klare Rollen zu haben, in denen man nicht rauskommt. So verstehe ich das. Und Kaas meint, wer das Leben als endliches Spiel betrachtet, der lebt gehetzt, der muss siegen, punkten, sich beweisen. Wer aber sein Leben als unendliches Spiel versteht, lebt aus einem anderen Atem. Er denkt in Generationen, nicht in Gewinnen. Er denkt in Beziehungen, nicht in Triumphen, in Beständigkeit und nicht in kurzfristigen Erfolgen. Und genau hier an diesem Punkt, ohne vielleicht, dass er es wusste, der Kaas, als er 86 dieses Buch schrieb, bringt er für mich eine erstaunliche Erklärung dieses biblischen Gedankens des Wartens, dieser inneren Haltung zu haben. Warten nicht, um endlich gewonnen zu haben. Warten nicht, um die Geschichte zu beenden. Warten im Vertrauen darauf, dass er die Geschichte trägt. Also wenn Jakobus schreibt, dass der Herr irgendwann wiederkommt, sichtbar für alle, wird Jesus, der wiederkommt, dieses endliche Spiel irgendwann beenden zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Was vielleicht noch 2, vielleicht noch 3, vielleicht noch 4000 Jahre dauern wird, also mich überleben wird. Und die Haltung, die ich jetzt hier in diesem kurzen Zeitfenster, was ich auf Erde habe, vielleicht von 70, 77, 80 Jahren oder was auch immer, dass ich dieses Zeitfenster dazu nutze, dass ich das Licht, das ich von meinen Eltern oder Großeltern von der Gemeinde, in der ich früher war, bekommen habe, behalte und weitergebe an eine nächste Generation. Dieses Warten darauf, dass Gott immer wieder Einzug hält und kommen will in unser Denken, darum geht es. Also Advent ist ein, wenn man so will, unendliches Spiel. Wir halten die Verheißung lebendig. Und wir tragen das Netz der Hoffnung immer weiter an eine nächste Generation, die in unsere Gemeinde kommt. Also dieser lange Atem, Makrothymia, von dem schreibt dieser Jakobus. Und dieser lange Atem rechnet mit der Überraschung Gottes, dass Gott immer anders kommt, als wir uns das vorstellen können. Weil er heilig ist, weil er souverän ist. Dietrich Bonhoeffer, der ja gesagt hat, wenn du ungefähr, er hat es so gesagt, also er hat es anders formuliert, aber er meinte, wenn wir meinen, Gott zu kennen, dann reden wir schon nicht mehr über unseren Gott, weil Gott größer ist als unser Denken. Also Gott kommt immer anders, als wir uns das vorstellen. Er hat einen Raum der Heilung, einen Raum der Gerechtigkeit, einen Raum der Umkehr und einen Raum für uns. Und dieser lange Atem, den wir üben können, schützt uns vor Ungeduld, so meint Jakobus. Also, am Ende meiner Predigt, was können wir tun konkret? Ich sage mir, ich möchte Gelassenheit kultivieren. Natürlich sehen wir die Gesellschaft, in der wir sind, eine diverse Gesellschaft, in der wir leben, die wir kaum noch unter die Füße kriegen und einordnen können, was da alles passiert, mit so unterschiedlichen Lebensformen, mit so unterschiedlichen individuellen Gestaltungen des Lebens. Wir sind in einer wirtschaftlichen schwierigen Situation, wir sind in einer Kriegssituation, wir haben Angst vor der Zukunft, Fridays for Future und so weiter, diese ganze Thematik, Ungerechtigkeit, wir vergessen den Sudan und wir vergessen bei all den Medien, die kommen, dass immer noch Leute im Mittelmeer ertrinken. Trotzdem zu wissen, bei all dem, was da passiert, Gott, an ihm geht nichts vorbei. Das sagt die Bibel. Und er hält es anscheinend aus. Gleichzeitig haben wir den Aspekt im Neuen Testament, wenn wir beten dafür, Maranatha, Herr, komme bald, ne, Offenbarung, Maranatha, also dieses Gebet, Herr, komme bald, das ist eine wirklich interessante Frage. Beschleunigt unser Gebet die Wiederkunft Christi? Ich hätte so gerne mal eine Bibelstunde darüber, dass wir uns darüber mal unterhalten könnten. Also ist es möglich, dass wir mit unseren Gebeten und mit unserem Denken oder wenn wir uns im Gebet an Gott wenden, die Zeit, die Gott in Händen hält, verändern oder beschleunigen könnten? Das wäre mal eine interessante Frage. Aber wir sind in der Situation, dass Gott das aushält. Und wir können es nur tun, finde ich, wenn wir sagen, dieses Haltung einnehmen, es ist ein unendliches Spiel. Wir können es nicht beenden, weil wenn es beendet ist, ist es beendet. Dann war das Spiel umsonst, also dieses christliche Spiel, wenn man so will. Sondern Gott wird es selber beenden. Und wir sind in dem Auftrag, weiterzugeben, auch über unser Leben hinweg. Weitsichtigkeit stärken, also keine Siege im schnellen Erfolg, nicht in diese Mentalität gehen, wir wollen hier irgendwelche Gebiete erobern für uns oder geistlich erobern, sondern in dieser Welt zu leben mit den Menschen, die hier sind, dass sie ins Fragen kommen, warum macht ihr das so? Also wir haben ganz am Anfang des Jahres mal über Evangelisation nachgedacht, das wäre so ein Modell. Und dieser Netzwerkgedanke, dass wir uns einander stärken. Vielleicht sind Menschen hier, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich kann mit Advent und Weihnachten nichts mehr anfangen. Immer dieser Gedanke vom Warten und immer wieder, dass Gott kommt und Jesus als Gott als kleines Kind kommt in der Krippe, wo also sozusagen kein Palast. Also ich kenne das alles, aber mir sagt es nichts mehr. Vielleicht bist du an so einem Punkt, wo gerade das, was wir jetzt mit Advent verbinden, an dir so vorbeirauscht innerlich. Du bist im Netzwerk drin. Nutze es. Es gibt Menschen, die haben Verständnis, die tragen, die halten die Fragen aus, die kommen nicht mit schnellen Antworten. Das ist auch Qualität von Gemeinde. Und ich finde, das vierte, so offen sein für die Überraschung Gottes. Ihn nicht festlegen, wie er handeln soll oder wie er kommen soll oder wie er uns begegnen soll, sondern offen zu sein dafür, dass Gott in seiner Heiligkeit und Souveränität zu uns redet. Das sind Gedanken zum Stichwort Warten. Unglaublich gerne würde ich jetzt uns in so kleine Gruppen aufteilen. Wir gehen in unterschiedliche Räume, so eine Viertelstunde, wir reden drüber, kommen dann wieder und erzählen uns, was wir noch ergänzen könnten zu diesem Warten. Ich glaube, dass wir auch dieses Gespräch brauchen, aber wir haben ja Hauskreise, in denen das passieren kann. Nehmt euch diesen Gedanken nochmal an des Wartens und was das eigentlich für uns konkret bedeuten kann. Advent ist die Schule des langen Atems. Es ist ein Übungsfeld eines unendlichen Spieles. Und hier lernen wir die Kunst, so meint Jakobus, geduldig zu sein, ohne passiv zu werden, wachsam zu sein, ohne nervös zu werden, zu handeln, ohne zu erzwingen, zu hoffen, ohne zu verhärten. Das ist die Aufgabe, finde ich, bei Makrothymia, geduldig sein. Und das ist ein Aspekt des Adventes. Nächsten Sonntag wollen wir über Hören nachdenken. Also eine andere Haltung des Advents ist das Hören auf das Wort Gottes. Und da herzliche Einladung schon mal zu, wie wir eine nächste Haltung im Advent uns angucken. Gott segne uns mit diesen Gedanken. Amen. Und hören ein Musikstück.